Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, dass es am Buß- und Bettag in der Predigt um Sünde geht und wie wir davon frei werden können, das wird wahrscheinlich niemanden überraschen. Aber vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass heutzutage gar nicht mehr so viel über Sünde und Schuld gesprochen wird. Das mag daran liegen, dass lange Zeit in der Kirchengeschichte dieser Begriff vom Schuldigwerden und Sündenbereuen ja auch ein bisschen überstrapaziert und als religiöses Druckmittel verwendet wurde. Manchmal passiert das auch heute noch, aber wir wissen alle aus dem Mittelalter, wie schlimme Züge das angenommen hatte. Und ich denke, dass auch wir immer wieder in der Gefahr stehen, uns um unsere eigenen Fehler und Schwächen zu drehen und unsere Schuld zu sehen, uns schlecht zu fühlen, minderwertig, nicht gut genug. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass das wie ein Teufelskreis werden kann. Man sieht eigene Schuld, man nimmt sie wahr, man bekennt sie, man bereut sie, man glaubt vielleicht sogar an die Vergebung und dann wird man wieder schuldig. Und das ist so ein ständiges Versuchen und Versagen. Ich glaube aber gar nicht, dass das Gottes Absicht gewesen ist, als er den Menschen seine Gebote, das Gesetz gegeben hat und vor allen Dingen auch dann, als er zugelassen hat, dass sein Sohn Jesus Christus ein für alle Mal die Strafe für alles Schuldigwerden bezahlt mit seinem teuren Blut am Kreuz. Ich glaube, dass Gott ein positives und sinnvolles Ziel damit verfolgt hat, den sogenannten Heilsplan. Er wollte und will uns sowohl durch das Gesetz und die Gebote als auch durch Jesus Christus, der durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz das Gesetz erfüllt hat, will er uns das Heil schenken und nicht, dass wir uns schlecht und schuldig fühlen und minderwertig. In der Bibel gibt es viele verschiedene Worte für Sünde oder Schuld. Zum Beispiel könnten wir es im Deutschen an manchen Stellen übersetzen mit Übertretung des Gesetzes oder ein Vergehen an jemanden, wo man schuldig wird. Aber es gibt eine Übersetzung, einen Begriff für Sünde, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und sicherlich habt ihr das auch schon mal gehört, vielleicht eher auf Griechisch, Hamartia, dessen ursprüngliche Bedeutung ist nämlich das Ziel verfehlen. Also gar nicht unbedingt, dass wir was Falsches oder Verbotenes tun, sondern einfach, dass wir das Ziel verfehlen. So ähnlich wie bei einer Dartscheibe. Ich habe mal eine mitgebracht, beziehungsweise gesucht hier in der Gemeinde und bin fündig geworden. Ihr könnt euch aber auch irgendeine andere Zielscheibe vorstellen, wo man mit Pfeil und Bogen drauf zielt. Und wenn man da daneben zielt, ja, war man nicht gut genug, hat es nicht geklappt, aber man wird wahrscheinlich das wieder versuchen und irgendwann, je mehr man trainiert, wird man das auch schaffen. Und dann verliert das so ein bisschen das Geschmäckle. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, steht dieser Satz, den ihr bestimmt auch alle kennt: Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und da, wo das Wort Sünder steht, da geht es um die Menschen, die Hamartia, also die Sünde begangen haben. Das heißt, man könnte auch übersetzen, sie haben alle am Ziel vorbeigeschossen. Sie haben alle das Ziel verfehlt. Keiner ist aus sich allein gerecht. Und interessanterweise gibt es ein sehr häufig gebrauchtes hebräisches Wort im Alten Testament auch für Sünde, nämlich Chatat, das genau dieselbe Bedeutung hat. Auch am Ziel vorbeizielen. Und in beiden Sprachen kommt dieser Begriff aus dem Kampf- und Kriegsgeschehen. Das wird im Hebräischen besonders deutlich, wenn wir zum Beispiel in dem Buch der Richter lesen, Kapitel 20, Vers 16. Da steht, im ganzen Stamm Benjamin gab es 700 Männer, allesamt Linkshänder, die hervorragend mit der Steinschleuder umgehen konnten und nie ihr Ziel verfehlten. Und da ist derselbe Wortstamm gebraucht, Chata, wie zum Beispiel auch in Exodus 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Und bei dem Wort sündigt ist wieder derselbe Wortstamm, Chata, gebraucht wie vorher bei dem Ziel verfehlen. Es geht also beim Sündigen darum, dass wir das Ziel verfehlen. Und natürlich führt das, auch wenn wir eben das so spottlich oder spielerisch tun wie mit einer Dartscheibe, führt das zu Enttäuschung und Frust. Alle, die Kinder haben oder die auch als Erwachsene noch gerne spielen, wissen das. Ich habe vorhin mit meinen Kindern Rommel gespielt. Ich hatte ein schlechtes Blatt. Da wird man nicht glücklich dabei, ja, wenn man verliert. Und so ist das. Wenn du auf ein Ziel zielst und du zielst daneben, klar, bist du frustriert, bist du enttäuscht. Diesen Frust kennen wir, wenn wir immer wieder Dinge tun oder auch denken, von denen wir wissen, sie sind Gott nicht wohlgefällig, sie sind Gottes nicht würdig, sie sind eines Christen nicht würdig. Oder sie wirken vielleicht sogar dem Ziel entgegen, das Gott für mein Leben hat. Der Punkt ist ja aber, dass wir mit dem Verfehlen des Ziels uns selbst schaden und dass Gott nicht vorhat, uns noch zusätzlich zu bestrafen, sondern, so wie wir es auch in der Schriftlesung gehört haben, er möchte unser bester Trainer sein. Ein Trainer, der nie den Glauben an dich verliert. Ein Vater, der dich so erzieht, dass was aus dir wird. Ich denke manchmal, wir erziehen unsere Kinder vielleicht viel zu wenig. Es ist gut, wenn Gott dich erzieht. Es ist gut, wenn Gott dein Trainer ist und sagt, das und das müsstest du ändern, um das Ziel zu treffen. Ich werde euch auch gleich 3 Ratschläge mit an die Hand geben, was euch, was mir helfen kann, das Ziel zu treffen. Weil ich glaube, dass Gott uns genau so anleiten möchte. Gott kommt nicht und zählt deine Fehlerpunkte und freut sich, wenn bei dir die meisten Fehlerpunkte sind. Nein, Gott möchte, dass du das Ziel deines Glaubens erlangst und er wird alles dafür tun, dich anleiten, dich beratschlagen, dir treu sein, geduldig sein mit dir, immer wieder für dich hoffen, an dich glauben. Wenn Gott bei uns Menschen den Finger in die Wunde legt, wenn er uns auf unsere Sünden und Verfehlungen hinweist, dann nicht darum, dass wir uns schlecht fühlen, sondern weil er möchte, dass wir unseren Blick wieder auf das richtige Ziel hinlenken. Und bereuen und umkehren heißt dann, zu erkennen und sich einzugestehen, ja, ich habe das Ziel verfehlt, das, was ich gerade mache oder wo ich gerade drin bin, das hilft mir überhaupt nicht, um zum Ziel zu kommen, als Christ in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott. Ich habe, wie gesagt, 3 Ratschläge mit dabei und die habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern ich war vor langer, langer Zeit mal auf Kur und ich glaube, dass es auch heute noch in psychotherapeutischen Einrichtungen gang und gäbe ist, dass es bei den Therapieangeboten das Bogenschießen gibt. Und vielleicht hat das der eine oder die andere unter euch auch schon mal ausprobiert. Und ich hatte damals einen spanischen Trainer und der hat spanische oder lateinische Wörter verwendet, um uns das nahe zu bringen. Und sein erster Ratschlag war Piano. Denn Piano heißt leise. Kein Sportler, kein Bogenschütze wird erfolgreich sein, wenn es um ihn herum laut ist, wenn er sich ablenken lässt durch die Geräusche um ihn herum. Er selbst kann nicht erst mal dies tun, mit jemandem reden und dann geradewegs ins Ziel schießen. Das kann keiner. Es braucht immer Konzentration, um den Pfeil ins Schwarze treffen zu lassen. Um ein Ziel zu erreichen, um sich auf ein Ziel zu fokussieren, braucht es immer Ruhe und Stille. Im Sport sagt man auch, diejenigen, die die Nerven bewahren, dass die erlangen das Ziel oder steigen aufs Siegertreppchen ganz nach oben. Nerven bewahren heißt, dass ich abschalten kann, alles, was um mich herum passiert und mich ausrichten kann, dass ich in mir selber still werde, alles andere ausblende. Das heißt, du wirst nicht die Berufung deines Lebens so nebenbei herausfinden. Du wirst sie nicht beim Zappen durch die Programme im Fernsehen entdecken und auch nicht beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Wischen auf deinem Handy. Berufung, Lebensziel, Lebensmitte, Lebensauftrag wirst du nur in der Stille finden. Und dazu ruft Gott dich heute auf, komm zu mir in die Stille. Und auch wenn du zunächst nichts hörst in der Stille, vielleicht weil es auch in dir laut ist, bleib in der Stille, warte. Warte auf Gott, bis er zu dir spricht, bis du seine Stimme wahrnimmst. Suche die Stille täglich, lass die Stille zu deinem besten Freund werden. Ich denke, ihr alle kennt die Begebenheit des Propheten Elia, der ja sich auch so sehr eine Gottesbegegnung wünscht. Und Gott begegnet ihm auch. Aber nicht in Dingen, die laut sind, nicht im Sturm, nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, sondern eben in dieser kaum spürbaren, kaum hörbaren Brise Wind. Wir lesen im 1. Könige, danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und wir wissen auch, dass uns in den Evangelien regelmäßig berichtet wird, dass Jesus selbst immer wieder, um nicht zu sagen täglich, die Stille mit seinem Vater gesucht hat. Wir lesen in Markus 1, Vers 35, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Wenn du umkehren willst, wenn du merkst, dass irgendwas schiefläuft in deinem Leben, ist der erste Rat, geh in die Stille, zieh dich zurück, nimm Abstand. Ich verspreche dir, Gott wird dir dort begegnen und es ist der erste Schritt zu der notwendigen Ausrichtung auf die Mitte deines Lebens. Und der zweite Rat lautet, ihr werdet merken, das sind alles Wörter, die auch in der Musik eine Rolle spielen, Adagio, das heißt langsam. Und ich glaube, das fällt den meisten Menschen in unserer Gesellschaft genauso schwer, wie die Stille zu suchen. Denn wir leben in einer lauten Welt, aber eben nicht nur in einer lauten, sondern auch in einer schnellen Welt. In einer schnelllebigen Welt, in einer hochtechnisierten Welt, die dazu führt, dass immer alles schneller geht. Und deshalb denke ich, ist es ein Zauberwort, ein lebensnotwendiger Rat, wenn wir das Schwarze treffen wollen, wenn wir in die Mitte unserer Berufung treffen wollen, die Gott für unser Leben vorgesehen hat, dass wir dann nicht nur die Stille brauchen, sondern dass wir auch einen Gang zurückschalten müssen und manchmal nicht nur einen, sondern auch zwei oder drei. Und vielleicht müssen wir sogar manchmal anhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist immer wieder dazu aufruft, innezuhalten, Pause zu machen, langsamer zu gehen. Die Mönche in den Klostern, die können das. Die unterbrechen ihren Tagesablauf immer wieder, um zu beten. Ora et labora. Arbeite und bete. Mindestens genauso viel, wie du arbeitest, solltest du auch beten. Langsamer zu machen heißt aber nicht, dass wenn ich älter werde, dass ich dann sowieso nicht mehr schnell gehen kann. Dass ich vielleicht nicht mehr mich an die elektronischen Mails oder Briefe rantaste oder nicht mehr mit dem Auto fahre. Ich kann alt sein und trotzdem sehr unruhig sein und es kann sehr laut in mir sein, viel Lärm und Unruhe in meinem Herzen. Ich kann alt sein und es können Bilder und Gedanken aus der Vergangenheit sein, die mich nicht loslassen, die es genauso laut sein lassen, nicht außen, sondern in mir drin. Oder die mich unter Druck setzen und ich das Gefühl habe, mein Herz klopft schnell, als ob ich gerannt bin und mich beeilt habe. Traumatische Erlebnisse, die ihre Spuren und Narben hinterlassen haben und die ständig laut in meinem Inneren nach Heilung und Zuwendung schreien. Vielleicht sind es auch unbearbeitete Konflikte, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen, die uns daran hindern, langsam zu gehen, zu entschleunigen. Die uns antreiben und die uns trotz unseres Alters immerfort beschäftigt sein lassen. Denn Beschäftigung und Arbeit ist manchmal die beste Flucht, um sich nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Letztens war ich zur Verabschiedung meines Kollegen in den Ruhestand und er erzählte zu Beginn seiner Predigt einen Witz. Und der ging so, vielleicht kennt ihr den auch. Was macht ein Franzose, wenn er in den Ruhestand geht? Er trinkt einen Cognac und besucht seine Freundin. Was macht ein Engländer, wenn er in den Ruhestand geht? Er trinkt einen Whisky und geht auf die Rennbahn. Und was macht ein Deutscher, wenn er in den Ruhestand geht? Er nimmt seine Herztropfen und arbeitet weiter. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen Rentner hier in diesen Reihen bekannt vor. Ich hoffe aber nicht. Aber ein bisschen Wahrheit steckt drin. Ich glaube, wir Deutschen können gut arbeiten und wir können schwer aufhören zu arbeiten. Egal, wo wir hinschauen, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind ständig am Arbeiten, am Geld verdienen, am Aktivsein, schon auch dabei, sich etwas dann zu gönnen für das schwer verdiente Geld. Aber man ist ständig im Stress, sogar den Urlaub zu planen. Und wenn man aus dem Urlaub heimkommt, muss man gleich wieder die Arbeit nachholen, die liegen geblieben ist. Also es ist ein ständiger Motor am Laufen. Und ich glaube auch hier in unserer Gemeinde. Wir Christen sind vor diesem Sog der Geschwindigkeit in der Gesellschaft nicht gefeit. Wir leben ja mitten in dieser Gesellschaft, in diesem Leben. Und ich glaube, Gott möchte dir heute zurufen, Adagio, mach langsam. Nur weil du ständig aktiv bist, heißt es nicht, dass du schneller ins Schwarze triffst, dass du schneller am Ziel bist. Im Gegenteil. Das ständige Beschäftigtsein, die ständige Bewegung und die Geschwindigkeit in deinem Leben, die hat nur einen Sinn, nämlich dich von deinem Ziel abzulenken. Schnelligkeit und Unüberlegtheit, Hast und Hetze sind eigentlich der Garant dafür, dass dein Pfeil am Ziel vorbeigeht. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich habe gut reden, weil ich gerade aus einer Auszeit komme und wirklich viel Zeit hatte. Das stimmt. Aber die Auszeit war ja auch genau der Grund, weil ich gemerkt habe, ich muss selber auch mal wieder langsam machen, einen Gang runterschalten, ruhig werden, in die Stille gehen, Abstand gewinnen, leise werden und mich neu ausrichten auf das Ziel, auf mein Lebensziel. Und ich bekenne euch auch, dass das am Anfang überhaupt nicht einfach war. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, in der Schnelligkeit und in der Geschäftigkeit unseres Alltags wird niemand von uns sein Lebensziel finden, seine ureigene Berufung, wird niemand von uns das Ziel erreichen, das Gott für ihn vorgesehen hat. Ich glaube, das ist eine sehr clevere Taktik des Teufels, uns abzulenken. Also der zweite Rat, mach langsam, fahr deine Geschwindigkeit runter. Sag nicht, das geht nicht, es geht alles. Das merkt man interessanterweise, wenn man körperlich krank wird, dann bleibt auch alles stehen und liegen. Dann hat auf einmal etwas Vorrang, nämlich dein Körper. Aber warum sollte nicht deine Seele oder dein Geist mal Vorrang haben? Wie ernst nehmen wir Seele und Geist und reagieren und sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich die Reißleine ziehen muss? Ich leg's dir nahe, entledige dich bestimmter Dinge, die dir die Sicht auf das Ziel versperren. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Lasst uns ablegen, alles, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer, das heißt mit Geduld, also langsam. Wir müssen uns nicht beeilen. Wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Es gibt ein schönes afrikanisches Lied, Malembe. Malembe, 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 Toko Tambola. Und da singen die, wir gehen langsam zum Himmel. Wir müssen uns nicht beeilen. Gott hat schon alles gerichtet. Wir sind uns sicher, wir werden das Ziel erlangen. Nichts und niemand treibt uns. Der Antreiber ist eigentlich immer der Teufel. Wenn du merkst, dich treibt etwas an, im negativen Sinne, also dass dir was im Nacken sitzt, kann man fast immer davon ausgehen, dass es nicht von Gott kommt. Und der letzte Rat lautet Staccato. Ich habe es mal übersetzt mit und los. In der Musik ist Staccato eine Anweisung dafür, einen Ton nur ganz kurz anzuspielen und den Rest der Musik zu überlassen. Der Ton wird kürzer gespielt, als er dasteht, und übersetzt heißt Staccato eigentlich abreißen oder abtrennen, loslassen. Und wenn wir bei dem Bild des Bogenschützen bleiben, der sich in absoluter Ruhe, also Piano, und ohne Hektik, langsam, Adagio, auf das Ziel konzentriert und ausrichtet, der muss dann nur noch im richtigen Augenblick den Mut haben und den Pfeil loslassen und dem Flug des Pfeils vertrauen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieser dritte Punkt, das heißt, wer sich täglich Stille gönnt und wer bereit ist, sein Lebenstempo zu verringern, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, der hat noch nicht sein Ziel erreicht, sondern der braucht jetzt auch noch den nötigen Mut, loszulassen, um das, worauf er sich konzentriert hat, auch zu erreichen. Du triffst das Schwarze nicht, wenn du nur zu Hause sitzt und meditierst. Oder wenn du dich aus allem raushältst und dir die Hände nicht dreckig machst. Also man könnte ja auch sagen, ich schieße gar nicht erst auf die Scheibe, weil dann verfehle ich das Ziel auch nicht. Aber dann triffst du es halt auch nicht. Du verfehlst genauso dein Ziel wie alle anderen, wenn du stehen bleibst und nicht loslässt und nicht losgehst und nicht in deiner Berufung lebst. Das Staccato ist wie ein Antippen Gottes, der sagt, jetzt, jetzt geh, jetzt handle, jetzt bewirb dich, jetzt biete deine Kraft an und Hilfe. Dieses leise werden und sich sammeln und langsamer werden und auf Gott harren und warten und dann im entscheidenden Augenblick zu gehorchen und loszugehen, darin liegt der Zauber, darin liegt die Kunst. Und das müssen wir einüben. Das ist ein Training. Das ist Erziehung. Gott möchte uns dahin erziehen, dass wir selber auch nicht aufgeben, sondern immer wieder es versuchen. Wir sehen das zum Beispiel bei Gideon, dessen Armee von Gott ja immer weiter reduziert wird. Auch ein schönes Bild. Gott nimmt alles weg, was irgendwie hinderlich sein könnte, diesen Kampf zu gewinnen. Er sondert alle Kämpfer aus, die nicht so richtig was taugen. Er konzentriert Gideons Kräfte, die Kräfte seines Heers, er bündelt sie und dann sagt Gott zu Gideon in einer Nacht, greif die Midianiter an, ich gebe jetzt ihr Lager in deine Gewalt. Und der Gideon zögert noch ein letztes Mal. Er ist sich noch nicht ganz sicher, ob er wirklich losgehen soll, ob er jetzt diesen Angriff wagen soll. Und dann belauscht er ein Gespräch, wo die Feinde einen Traum erzählen, worin deutlich wird, dass Gott die Feinde in Israels Hand geben wird. Und dann lesen wir in Vers 15 im selben Kapitel, als Gideon den Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, los, der Herr gibt die Midianiter in eure Gewalt. Ja, und dann muss man auch losgehen, weil sonst hätten sie keinen Sieg eingefahren. Aber sie sind losgegangen, die Feinde werden besiegt, das Ziel wird nicht verfehlt, sondern erreicht. Das heißt, es lohnt sich immer und zu jeder Zeit genau das zu tun, wozu Gott dich aufruft. Gott lässt uns oft lange warten. Er sorgt dafür, dass wir alles ablegen, was uns unsere Kraft nimmt, wo wir unser Vertrauen vielleicht auf uns selbst oder in andere Dinge setzen als ihn. Aber wenn Gott dann sagt, jetzt steh auf und handle, dann müssen wir es auch tun, sonst verfehlen wir das Ziel. Und das beste Vorbild, das wir dabei haben, ist unser Herr Jesus Christus. Über ihn sagt die Schrift, Christus hat das Gesetz doch erfüllt. Und hier ist das Wort Gesetz mit Telos übersetzt, was auch Ziel bedeutet. Das heißt, Jesus hat das Ziel erreicht. Er hat das Gesetz erfüllt. Und somit ist es nicht mehr im Weg um Annahme, ist es nicht mehr der Weg, dass wir Annahme bei Gott finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Jesus hat das Ziel getroffen, er hat es uns vorgemacht, wie wir auch das Ziel erreichen können. Er ist unser Vorbild. Wir schauen auf ihn, wir schauen nicht nach rechts oder links, wie es in der Schriftlesung auch hieß, sondern wir konzentrieren uns auf ihn. Wir warten auf seine Anweisung und wir handeln, wenn er uns handeln heißt. Dann werden auch wir die Sünde nicht vollbringen, sondern werden zu Überwindern durch Jesu Blut und Sieg auf Golgatha. Wer mutig ist und Gottes Stimme gehorcht, ohne zu zweifeln, der hat die größten Chancen, in seinem Leben die schwarze Mitte zu treffen. Und da gehören Verfehlungen dazu. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil Gott auf deiner Seite steht. Und das ist das, was Gott für dein Leben möchte und wozu er dich heute aufruft. Kehr um und tu Buße im Sinne von Piano, Adagio und Staccato. Suche die Stille, verlangsame dein Tempo und dann zögere aber auch nicht und geh los im Vertrauen auf Gott. Und dann triffst du dein Ziel. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.